der Rubrik Lügengeschichten. Die wundersamen Reisen Gustavs des Weltfahrers, lügenhafte Roman mit Kommentaren von Umtraut Mogner, erstmals veröffentlicht 1972, wieder aufgelegt im Verbrecherverlag Berlin 2006.
There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore.
Die wundersamen Reisen Gustavs des Weltfahrers. Lügenhafte Roman mit Kommentaren von Umtraut Mogner. Erstmals erschien 1972, wiederveröffentlicht 2006 im Verbrecherverlag Berlin. Die in den letzten Jahren in Vergessenheit geratene Umtraut Mogner wuchs in den 50er Jahren in der DDR auf. Seit 1958 lebte sie als freie Schriftstellerin in Berlin, wo sie 1990 verstarb. Nach einigen Werken im Stil des sozialistischen Realismus, von denen sie sich später aber distanzierte, gelang 1968 der Durchbruch beim ostdeutschen Publikum. Nachdem einer ihrer Romane, nach anfänglicher Genehmigung der Behörden, die Druckerlaubnis nicht erteilt wurde, änderte sich ihr Schreibstil grundlegend. Mittels Komik- und montageartigen Konstruktionen beschrieb Umtraut Mogner reelle gesellschaftliche Verhältnisse aus feministischer Perspektive. Ihre Bücher wurden daraufhin auch in der BRD sehr erfolgreich veröffentlicht. Zum hier im letzten Jahr vom Verbrecherverlag wieder veröffentlichten Roman, der lange Jahre vergriffen war, fand ich im Internet folgende Deutung. Der Eintritt der Frau in die Historie war nach eigener Darstellung zentrales Thema des 1972 herausgebrachten Romans »Die wundersamen Reisen Gustav des Weltfahrers«. In Wahrheit schickt Umtraut Mogner Frauen auf die Reise, derweil der vermeintliche Held Gustav im Ordnungswahn verharrt. Eisenbahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen, Vehikel für das Fortkommen, für das Unterwegssein ziehen sich wie ein roter Faden durch ihre Bücher, stehen bei der Literatin für ersehnte Grenzüberschreitungen. Zitat Ende. Sicher kann man das Buch so lesen, muss man aber nicht. Gustav, der Schrofelfahrer, trifft in einer Mittagspause zufällig Gustav, den Weltfahrer, der ihm in den folgenden Kapiteln von seiner wundersamen Reise berichtet. Er habe, behauptet er, eine Lokomotive gekauft und mit ihr die Welt und auch das Weltall erforscht. Das Meer ist die eigentliche Bestimmung des Lokomotivführers, stellt er bei Gelegenheit fest. Umtraut Mogner hat mit diesem Buch den Geschichtenerzählern ein Denkmal gesetzt. Großvater Gustav war von Kultur ein Lügner, nicht von Natur. In ihm arbeitete die Schöpferkraft der Machtlosen. Zu ungeduldig, um warten zu können, eignete er sich die Welt an, bevor sie ihm errungen war. Dabei erinnert dieses Buch formal und inhaltlich an Jonathan Swifts Gullivers Reisen, in denen der misanthrope Schriftsteller, bevor bedingt durch viele Kürzungen und Entschärfungen sowie mangelhafte Übersetzungen daraus Kinderbücher wurden, scharfe Kritik an Gesellschaft und Monarchie formulierte. Sehr viel deutlicher als der erwähnte Eintritt der Frau in die Historie ist meiner Meinung nach die Unmöglichkeit der Reisen von Gustav dem Weltfahrer. Die Beschreibung, wie sich Gustav seine Lokomotive Hulda genannt beschafft und mit welchen irrwitzigen Hindernissen in Form von ausufernder Bürokratie und absurden Vorschriften er dabei kämpft, kann als Beschreibung der Verhältnisse in der DDR gelesen werden. Neben den Ostblockstaaten, die er als bereist angibt, sind sämtliche anderen Reiseziele absurd und geben in übersteigerten Bildern unmögliche Realitäten wieder, die doch fatal die eigentlichen Verhältnisse schildern. Dabei verwendet Umtraut Mogner eine sehr detail- und bildreiche Sprache, in der sie unerwartete Wortzusammenhänge schafft, die comicartige Bilder in der Fantasie der Leserinnen und Leser provozieren.
By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest in the sweet by and by.
Die fünfte Reise Gustavs des Weltfahrers. Wodurch der Schrofelfahrersammlung des Original Felix mit Seemannsgarn an unoriginelle Inselzustände geknotet aufgebunden wurde. Als ich nach meiner vierten Reise eine Weile an Land gewesen war, vergaß ich in Behagen, Genuss und in Freude über die gewonnenen Werte alles, was mir an Gefahren und Leiden zuteil geworden war. Unsere Rentnerbrigade reparierte nicht mehr nur Schlösser, sondern auch Töpfe. Ich übernahm die Lötarbeiten. Auf einem Tanzabend des Veteranenclubs, den ich mit meiner Frau Clara besuchte, wurde mir für die Vorführung eines Walzers der erste Preis in Form einer Warschauer Torte zuerkannt. Meine 29-jährige Enkelin Karin heiratete das vierte Mal. Weltnachrichten vom Deutschlandsender informierten mich dreimal täglich über die hiesige Wirtschaft, Lagen auf welchen Kriegsschauplätzen und Wettervorhersagen. Auf dem Hauptbahnhof wurden Oberleitungsmasten gesetzt. Dennoch ergriff mich eines Tages von neuem die Sehnsucht zu reisen und ferne Länder und Inseln zu sehen. Ich überholte also meinen Zug, kaufte Proviant, heuerte Eugen und Alois an und fuhr eines schönen Apriltages abermals gen Norden. Die Birken grünten und die Kirschbäume blühten und die Spatzen sonnten sich auf dem Führerhausdach. Wir erreichten Stralsund nach schneller Fahrt. In der Volkswerft ließ ich meinen Zug in bewährter Weise auf die Spezialpontons umsetzen. Sie waren aus leeren Benzinfässern gefertigt, die ich sorgfältig verlötet und mit Menige bestrichen hatte. Mehrmals mit Menige und dann mit schwarzer Ölfarbe. Maschine, Tender und Waggons hatten den gleichen Schutzanstrich. Alois betete in der Marienkirche für gut Wetter. Eugen erstand in der Fischräucherei einen Aal. Als wir den verzehrt hatten, setzten wir Segel. Auf See sang ich, ist denn kein Stuhl da, Stuhl da, Stuhl da für meine Hulda Rampam. Bei steifer Brise nahm ich einen Korn. Mein Onkel Felix hat nur Korn getrunken. Erst hat er Dienst gemacht und dann hat er Korn getrunken, umgekehrt nicht. Denn er war Lokomotivführer. Das ist kein Posten, das ist ein Beruf. Wir segelten von Stadt zu Stadt, von Insel zu Insel, von Meer zu Meer. Über Skagerrak, Kattegat, Calais. Da mein Schiff lediglich über 28 Quadratmeter Segelfläche verfügte und das Gesamtalter seiner Besatzung mittlerweile bereits 209 Jahre betrug, spannten wir zur Beschleunigung der Fahrt ein Seepferd an, das zufällig unsere Strecke kreuzte. Es war ein schönes Tier, blaufällig, langmähnig, feurig. Es peitschte das Meer mit dem Schweif und galoppierte auf so großen Füßen, dass die Hufe zu meiner größten Verwunderung nur wenig in das Wasser tauchten. Bekanntlich pflegt ja das gemeine Seepferd, sofern es nicht schwimmt, auf dem Meeresboden zu traben. Es hält sich deshalb nur in relativ flachen Gewässern auf und ist für Ozeanüberquerungen ungeeignet, nicht zuletzt der geringen Geschwindigkeiten wegen, die beim Unterwassertrab zu erreichen sind. Unser Seepferd, mit dem wir 120 Knoten schafften, war, obgleich es die durchschnittliche Höhe seiner Art nicht wesentlich überschritt, unabhängig von Meerestiefen manövrierfähig. Das Tier lief in einer von mir aus dem Lederzeug alter Schneeschuhbindungen und Kofferriemen gefertigten Juckeranspannung. Wenn das Seepferd durch die Nüstern schnob, bekamen die Wellen Schaumkronen. Wenn es wieherte, geriet Huldas Kessel in gongähnliche Schwingungen. Wenn es sich bäumte, stieß sein Kamm oft mit solcher Wucht gegen die Wolken, dass sie brachen und Unwetter niedergingen. Abends bargen wir die Segel und verbrachten die Nächte schlafend in den Kojen. Morgens zeigte uns das Bullauge neues, nie gesehenes Wasser. Das Seepferd konnte nämlich nicht stehen bleiben, ohne sich dem Schwimmzwang auszusetzen. Auch ein Wasserskiläufer kann sich nur in Bewegung über Wasser halten. Schwimmen aber ist, wie man aus eigener Erfahrung weiß, wesentlich anstrengender als Laufen. Ich glaube, unser Seepferd schlief bisweilen im Trab. Jedenfalls hat mich hin und wieder Schnarchen geweckt, das leiser als das Schnarchen von Alois klang und nicht so gleichförmig. Insgesamt aber waren wir mit dem Seepferd sehr zufrieden, denn wir erledigten mit seiner Hilfe zeitsparend die Weltmeere. Als unsere Matratzen, mit deren Inhalt wir es fütterten, zur Neige gingen, mussten wir uns von ihm trennen. Gegen Mittag desselben Tages kam Land in Sicht. Wir gingen in einer Bucht vor Anker und betraten wenig später eine Küste, die bewaldet war. In diesem artenreichen Laubwald fingen wir einen Tiger. Zünftig, das heißt mit Händen und Stricken. Pelztierjäger fangen nur mit Händen, Stricken und Gabeln. Da wir keine Gabeln hatten, legten wir Eugen als Köder aus. Der Geruch eines Bäckers vertreibt Raubtiere. Alois fungierte als Treiber, ich als Fänger. Ich fing den Tiger, indem ich ihm meinen Uniformrock über den Kopf warf, meinen Arbeitsuniformrock. Eugen hatte auf der letzten Reise dreimal das Feuer zugeschüttet. Die Feuertür lag bei Hulda zu ebener Erde. Er musste die Kohlenschaufel also gar nicht heben, er brauchte nur etwas Schwung, um die Kohlen gleichmäßig über das Feuerbett zu verteilen. Gleichmäßig, darauf kommt es an. Aber wenn einer keinen Schwung hat, kann man reden, so viel man will. In der Buchse liegen schwarze Haufen. Und dann wird geschart und das Führerhaus verpestet. Der Kohlenoxidgestank hält sich jahrelang in den Kleidern. Als ich dem Tiger meinen Uniformrock überwarf, war das Tier sofort betäubt, sodass ich ihm verhältnismäßig mühelos das Maul zubinden konnte. Dann fesselten wir ihm die Beine derart, dass er nur noch kleine Schritte machen konnte, schickten Eugen voraus und ersparten uns auf diese Weise, den Tiger heimzutragen. Denn ich wollte ihn lebendig. Alois wollte ihn dem heimatlichen Tierpark vermachen, unter der Bedingung, dass eine Bronzeplatte mit den Namen der Spender am Käfig angebracht würde. Eugen umschlich auffällig oft die Kartoffelhorde, die wir dem Tier als provisorischen Stall zugewiesen hatten. Es war ein männliches Exemplar mit imposanten Bernsteinaugen und prächtiger Barttracht, der meinen nicht unähnlich. Der Tiger schien sich in dieser Notunterkunft sehr wohl zu fühlen. Er verschlief die Tage wie ein Säugling. Wenn der Kanonenofen glühte, wälzte er sich auf den Rücken. Innerhalb weniger Tage hatte er unsere Fleischvorräte zur Hälfte aufgezehrt. Da wir in dem artenreichen Laubwald weder Pferde noch andere Futtertiere antrafen, waren wir gezwungen, unter Segel zu gehen. Wir ließen uns treiben von starken, stürmischen Winden. Als nach einer Woche noch immer kein Land in Sicht kam, erinnerte ich mich der Fischverkäuferin Schmudlach, die den Hilbersdorfer Hausfrauen Walfleisch als Kalbsleberersatz verkauft und dem Konsum großen Gewinn gebracht hatte. Flugs harponierte ich mit dem Feuerhaken den ersten besten Blauwal, nahm Kurs auf Nord-Nordost, verteute einen kleinen Eisberg Backbords an die Materialzelle, lagerte den Wal auf diesem natürlichen Kühlschrank und gewährleistete so die kontinuierliche Versorgung des Tigers mit Futter einwandfreier Qualität. Dann ging ich wieder auf Südkurs. Eines Vormittags, als die See ruhig war und Schwärme von Delfinen in der Sonne spielten, verlor mein Schiffszug plötzlich an Geschwindigkeit. Ich sah nach der Fock, ich sah nach dem Klüver, sie standen gut. Großsegel und Ketsch auch. Wir lagen vor dem Wind, der eine frische Brise war. Hulda kränkte leicht, das Ruder war in Ordnung, aber wir verloren unerklärlicherweise zusehends an Geschwindigkeit. Ich zog mich also aus, bewaffnete mich mit einem Messer und wollte gerade tauchen, weil ich vermutete, eine Riesenkrake hätte sich an Huldas Bauch festgesaugt. Da sah ich, dass von der Wohnzille nur noch das Kanonenofenrohr aus dem Wasser ragte. Ich schwamm zum Rohr, pustete, was die Lungen hergaben, so lange in das Rohr, bis das Lug der Wohnzille auftauchte, verstopfte das Rohr mit meiner Uniformjacke, stieg ein und fand Eugen vor einer Pfanne mit gebratener Leber essend am Tisch. Eugen erschrak vor meinem verrußten Angesicht wie vor dem leibhaftigen Teufel und floh hinter die Kartoffelhorde. Ich warf Pfanne und Leber über Bord. Wäre ich 5 Minuten später aufmerksam geworden, hätte Eugen die Leber aufgegessen und der Zug wäre in den Fluten des Ozeans versunken. So bringen Vielfraße nicht nur ihre, sondern auch die Gesundheit ihrer Mitmenschen und Tiere auf sträfliche Weise in Gefahr, weshalb ich hinfort auf Reisen als vorbeugenden Gesundheitsschutz eine Rationierung der Grundnahrungsmittel vorzunehmen beschloss. Auf einer Insel, wo es so viele fliegende Hunde gab, dass die Vegetation von diesem Überfluss geprägt war und die Kronen der Bäume im Boden wurzelten, die Stämme aber im Winde schwangen, gab ich meinen Entschluss bekannt. Alois klatschte. The melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore.
Irmtraut Mogne lässt in ihrem Buch Die wundersame Reisen Gustavs des Weltfahrers, lügenhafter Roman mit Kommentaren, einen pensionierten Lokomotivführer zu Wort kommen. Dabei lässt dieser proletarische Fantast seinen Sehnsüchten freien Lauf und spinnt sich zusammen, was ihm in der real existierenden DDR abgeht. Dies geschieht in so absurden und fantasiereichen Bildern, dass dieser Lügenroman auch heute noch großes Vergnügen bereitet. Im Herbst wird Jörg Sundemeier vom Verbrecher Verlag, in dem das Werk im letzten Jahr wieder veröffentlicht wurde, auf Einladung des Buchladens König Kurt die wundersamen Reisen Gustavs des Weltfahrers in Dresden vorstellen.
In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore.